Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Daily-Folge Spezial. Mein Name ist Caroline Ferstl. Kurz nachdem die Regierung am Freitag die weiteren Öffnungsschritte für den 10. Juni verkündet hat, hat unsere Chefredakteurin Martina Salomon den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig im Kurier-Stadtstudio im Palais Ferstl getroffen und ihn gefragt, was er denn von den Öffnungsschritten hält. Außerdem spricht sie mit ihm über sein Verhältnis zu Parteikollege und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, mit dem Ludwig in der Pandemiebekämpfung ja nicht immer einer Meinung gewesen ist. Und sie fragt ihn, in welches Lokal er als erstes gegangen ist nach der Wiedereröffnung der Gastronomie. Aber hört am besten selbst.
Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem Daily Podcast und mein Gast ist Bürgermeister Michael Ludwig.
Grüß Gott.
Sie gelten ja als der besonders Vorsichtige in der Corona-Pandemie, waren relativ spät für Öffnungen in Wien. Sind Sie nur immer auf der vorsichtigen Seite?
Ja, also erfreulicherweise zeigen die Zahlen die Möglichkeit, dass wir Öffnungsschritte setzen. Ich war aber immer dafür, dass wir diese Öffnungsschritte nicht auf einmal und unbeschränkt in allen Bereichen machen, sondern in Etappen. Und wir haben in einer gemeinsamen Aussprache Mitglieder der Bundesregierung und den Landeshauptleuten diesen Kurs auch gemeinsam beschlossen. Wir werden das mit 10. Juni und mit 1. Juli auch so durchführen, in Etappen, um auch gleichzeitig zu beobachten, welche Auswirkungen die Öffnungsschritte auf die Zahlen haben. Und für mich war immer wichtig, die Situation in den Spitälern besonders im Auge zu behalten, denn so wichtig die 7-Tages-Inzidenz ist, das Bedeutsame für mich als Wiener Bürgermeister war die Situation vor allem auf den Intensivstationen und inwieweit wir auch die Bevölkerung vor gesundheitlichen Auswirkungen schützen können.
Jetzt sind Sie wahrscheinlich aber schon sehr froh, nicht gesagt zu haben, es gibt nur Outdoor-Gastronomie angesichts des Wetters, oder?
Ja, es ist ein ungewöhnlich kühler Mai. Ich hoffe, dass mit den Öffnungsschritten und der Möglichkeit, auch jetzt zumehrt im Schanigarten sitzen zu können, dass sich das Wetter auch verbessert. Aber alleine der Umstand, dass wieder mehr Möglichkeiten bestehen in der Gastronomie, was mir auch wichtig ist, in den Kultureinrichtungen, schafft ein sehr positives Klima in der Stadt, unabhängig vom Wetter. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir mit aller Vorsicht aber doch diese Öffnungsschritte setzen können.
Wobei wir am Donaukanal natürlich unglaublich viele dicht gedrängte Jugendliche gesehen haben. Man hat den Eindruck, bei den Jugendlichen, da ist quasi jetzt der Dampfdruck Topfdeckel aufgegangen und es gibt wahrscheinlich ein bisschen zu wilde Partys momentan, oder?
Ja, also der überwiegende Teil der Wiener Bevölkerung und wir sind ja mehr als 1,9 Millionen Menschen. Es kommen ja viele aus den Bundesländern auch zu uns, um diese Öffnungsschritte auch gemeinsam mit uns zu begehen. Also es sind viele Menschen in der Stadt und natürlich gerade die junge Generation dürstet schon noch Erlebnissen, noch Möglichkeiten auszugehen. Von daher ist das verständlich. Aber wir versuchen doch einzuwirken und immer auch mit Vorsicht darauf hinzuweisen, dass es möglich ist, dass diese Zahlen noch wieder steigen können. Also es gibt natürlich die Notwendigkeit, eine Eigenverantwortung auch zu leben. Das gilt für alle Generationen. Und man übernimmt da Verantwortung für sich selbst, aber auch für die Mitmenschen. Und von daher bin ich sehr froh, dass wir diese Öffnungsschritte setzen können, verbinde das aber immer mit dem Appell an die Wiener Bevölkerung, vernünftig zu bleiben. Und wir werden auch gemeinsam mit der Wiener Polizei als Stadt Wien, mit dem Büro für Sofortmaßnahmen, auch die gastronomischen Einrichtungen kontrollieren, auch öffentliche Räume wie zum Beispiel den Donaukanal, um zu appellieren und darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, trotzdem diese notwendigen Maßnahmen einzuhalten.
Jetzt galt Ihr Stadtrat, der Gesundheitsstadtrat Hacker, immer als der, der nicht so auf der Bremse gestanden ist, sondern der Lockere, der am Anfang das überhaupt alles ein bisschen übertrieben fand. Wie haben Sie ihn denn überzeugt? Er ist viel stiller, als er am Beginn dieser ganzen Krise war.
Ja, es gibt in der ganzen Pandemie natürlich unterschiedliche Einschätzungen einer Situation. Das gilt für Expertinnen und Experten. Auch da hat es ja immer verschiedene Sichtweisen gegeben und gilt natürlich auch für politisch Verantwortliche. Aber mir war immer wichtig, dass man signalisiert, man zieht an einem Strang. Ich war immer gegen eine Hü-Hot-Politik. Ich war aber auch immer gegen eine Hick-Hack-Politik. Es ist notwendig, dass man da über die Parteigrenzen zusammenhält und auch gemeinsam in der Öffentlichkeit gemeinsam beschlossene Maßnahmen vertritt.
Aber haben Sie ihn da überreden müssen oder ein bisschen an die Zügel nehmen müssen?
Nein, also wir tragen solche unterschiedlichen Sichtweisen sehr freundschaftlich aus und im Endeffekt zählt dann immer das Wort des Bürgermeisters.
Jetzt war es ganz interessant, dass der Bundeskanzler am Anfang oder monatelang allein vor die Medien getreten sind. Da gab es dann schon auch Konflikte mit der SPÖ und plötzlich sind Sie gemeinsam vor die Kameras getreten. War das eine Überwindung für Sie oder ist er auf Sie zugegangen? Wie gab es das dann doch, dass man irgendwie ein einheitliches Bild dann plötzlich erzeugt hat?
Naja, bei der jetzigen Pressekonferenz waren wir als Landeshauptleute nicht dabei, denn es ist eine erfreuliche Pressekonferenz gewesen, nämlich Öffnungsschritte zu präsentieren. In der Phase, wo es schwierig war, haben wir als Landeshauptleute Verantwortung auch übernommen. Und ich war als Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann durchaus bereit, auch in einer schwierigen Phase gemeinsam mit den Mitgliedern der Bundesregierung diese schwierigen Maßnahmen auch zu präsentieren. Und diese Krise hat gezeigt, wie lebendig der Föderalismus in Österreich ist und wie sehr sich die Bundesregierung auch auf die Bundesländer, und ich möchte da ganz bewusst mit einschließen, auch auf die Gemeinden verlassen kann. Denn in der Krise ist sehr vieles von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in den Gemeinden, in den Städten in Österreich geleistet worden mit ihren Teams. Und die Landeshauptleute haben sehr viel Verantwortung in dieser Krise übernommen.
Wären Sie jetzt gern auch bei den positiven Nachrichten neben ihm gestanden?
Naja, ich finde auch sonst Gelegenheit, mich in der Öffentlichkeit zu artikulieren, aber es war wichtig, dass wir gemeinsam diese Maßnahmen besprochen und auch beschlossen haben. Und ich finde es wichtig, dass die Bundesregierung hört auf die Landeshauptleute, denn ich gehe davon aus, dass wir noch näher an den Sorgen und Nöten der Bevölkerung sind. Die Situation, die ja zum Teil österreichweit sehr unterschiedlich besteht, auch sehen und hier einen wertvollen Beitrag leisten können.
Wie verstehen Sie sich mit dem Bundeskanzler?
Ja, wir haben ein sehr professionelles Verhältnis. Ich vertrete natürlich die Interessen der Wiener Bevölkerung. Das ist sehr oft ident mit den Interessen der Bundesregierung, manchmal nicht. Und da muss ich mich dann halt deutlicher zu Wort melden.
Das klingt jetzt nicht so nach einem ganz herzlichen Verhältnis. Man hat das Gefühl, Sie können eigentlich nur mit einem Türkisen, der in Wahrheit ein Schwarzer ist, gut, das ist der Herr Ruck, der Wirtschaftskammerpräsident. Mit allen anderen funktioniert es nicht ganz so gut. Und es war, weil Sie haben auf mich eigentlich immer gewirkt wie ein Großkoalitionär. Darum hat es eigentlich so gewirkt im ersten Moment, es könnte nach Rot-Grün eigentlich schon mal wieder eine große Koalition kommen in Wien. Warum hat das nicht geklappt?
Ja, zum einen ist richtig, dass ich zum Präsidenten der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, ein sehr gutes Verhältnis habe. Wir haben 10 Jahre sehr eng miteinander kooperiert. Er war Chef der Bauinnung in Wien und ich Wohnbaustadt dort und da baut sich auch ein Vertrauensverhältnis auf. Also wir wissen, dass wir uns manchmal auch mit unterschiedlichen Meinungen trotzdem dann treffen und Handschlagqualität haben, auch wenn es manchmal unangenehme Dinge gibt, die wir präsentieren müssen. Und von daher ist es eine besonders intensive, auch persönliche Beziehung. Aber ich habe auch zu den ÖVP-Landeshauptleuten ein sehr gutes Einvernehmen und auch mit vielen anderen in der ÖVP Wien. Also von daher suche
aber
ich zu allen
Herrn
Parteien. Naja, der Herr Blümli ist zwar Wiener Parteiobmann der ÖVP, aber doch im Wesentlichen in der Bundespolitik und hat dort andere Probleme, sage ich einmal, als wir in Wien. Und von daher haben wir nicht viele Berührungspunkte, außer dass es natürlich immer auch um budgetäre, finanzielle Angelegenheiten geht. Also da gibt es relativ wenig Berührungspunkte. Mir war ja wichtig, vor der Wien-Wahl deutlich zu machen, dass man, wenn man sich bewirbt um eine Funktion in Wien, dann diese auch in Wien annehmen sollte. So habe ich das immer gehalten. Aber es ist ja öfter so gewesen bei Wiener Wahlkämpfen, dass manche Bundespolitiker kurz vorbeigekommen sind und nach der Wien-Wahl wieder in die Bundespolitik entschwunden sind. Also von daher habe ich aber allen drei Parteien, die nach der Wien-Wahl in Frage gekommen sind für eine Koalition, rechnerisch wären es ja 4 gewesen, aber wir haben als SPÖ ausgeschlossen, mit der FPÖ in Wien eine Koalition zu bilden, habe ich nach der Wahl mit den drei Parteien Sondierungsgespräche geführt. Und es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass die Vorstellungen der ÖVP Wien sich nicht sehr verbinden lassen mit dem, was ich mir als Bürgermeister vorstelle und was sich auch die SPÖ Wien vorgenommen hat. Also von daher war bei den Sondierungsgesprächen schon relativ schnell klar, dass es aus einer solchen Koalition nichts wird.
Jetzt gibt es natürlich auf bundespolitischer Ebene auch ziemlich viele Probleme. Bei welchem Punkt halten Sie es für notwendig, dass der Bundeskanzler zurücktritt?
Also ich bin ja selber in der Politik schon lange tätig und ich finde, man müsste im ersten Schritt einmal für sich selber entscheiden, ob man das moralisch vertreten kann, politisch vertreten kann und ob man in der Lage ist, eine Funktion auszuüben. Ich habe noch nie einen anderen Politiker oder Politikerin zum Rücktritt aufgefordert, weil ich davon ausgehe, dass jeder für sich, der in der Politik tätig ist, auch entscheiden muss, ob er diese Funktion ausüben kann. Also von daher gebe ich keinem Politiker Ratschläge. Man wird sehen, wie sich diese Vorwürfe materialisieren lassen, welche Auswirkungen das haben wird. Und in letzter Konsequenz muss das jeder dieser Personen, die derzeit in Diskussion stehen, auch für sich entscheiden.
Weil da klingen Sie quasi sanfter als die Bundesparteichefin Randy Wagner, die sowohl bei Kurz als auch beim burgenländischen Landeshauptmann gemeint haben, schon bei Anklage müssten die zurücktreten.
Ja, das war bis jetzt ja auch Praxis in der Zweiten Republik, wobei die beiden Fälle nicht miteinander vergleichbar sind. Aber
gut, der Bürgermeister Schaden in Salzburg ist auch nicht zurückgetreten, erst bei der Verurteilung, muss man sagen.
Ja, aber das war ziemlich hintereinander, war auch eine ganz andere Situation, muss man sagen, mit den entsprechenden Auswirkungen, die ja dazu geführt hat, dass man über die Rolle der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und die Haftungsfragen, die diese übernehmen, überhaupt generell auch eine rechtliche Diskussion geführt hat. Das habe ich deshalb intensiv verfolgt, weil ich auch Präsident des Österreichischen Städtebundes bin und wo es dann doch deutliche Äußerungen von vielen auch in Städten und kleineren Gemeinden gegeben hat, wo man gemeint hat, man müsste einmal dann drüber reden, ob man eine solche Situation dann Menschen zumuten kann, die bereit sind, die Funktion des Bürgermeisters oder Bürgermeisterin zu übernehmen. Also die Fälle sind immer sehr unterschiedlich, kann man immer schwer vergleichen, aber wie gesagt, ich bin da immer der Meinung, man muss für sich selber abschätzen können, ob man bereit ist, diese Funktion weiter auszuüben.
Stichwort Randy Wagner, es gibt ja jetzt einen bevorstehenden Bundesparteitag. Sie hat sich die Latte sehr niedrig gelegt mit 71%. Könnte sie da mutiger sein?
Naja, sie hat da nicht eine willkürliche Latte gelegt, sondern das war das Ergebnis einer Mitgliederbefragung, die sie initiiert hat und die mit überraschend starker Teilnahme der SPÖ-Mitglieder stattgefunden hat und mit einem unerwartet hohen Ergebnis. Und sie hat dieses Ergebnis der Mitgliederbefragung als ihre unterste Vorstellung für den Bundesparteitag, der ja von Delegierten beschickt wird, gelegt. Ich bin überzeugt, es wird ein deutlich besseres Ergebnis werden. Also von daher blicke ich mit Zuversicht und großem Interesse dem Bundesparteitag entgegen.
Wobei es durchaus Meinungen gibt bei der Sozialdemokratie, die meinen, also wenn es jetzt wirklich darum geht, Kanzler oder Vizekanzler zu werden, dann gibt es andere Kandidaten, zum Beispiel Ihren Stadtrat Hanke dafür.
Ja, die Frage stellt sich derzeit nicht. Wir sind nicht in der Situation, Teil einer Bundesregierung zu werden. Ich habe auch deutlich gemacht, dass für mich ein fliegender Wechsel der SPÖ nicht in Frage kommt, sondern auf Bundesebene wird es eine Regierungsbeteiligung der SPÖ nur dann geben, wenn Nationalratswahlen stattgefunden haben. Und wir haben diese, meine Meinung, auch mit einem Beschluss im Bundesparteivorstand abgesichert. Also von daher wird man sehen, wie eine Nationalratswahl ausgeht und welche Konstellationen dann rechnerisch, aber vor allem auch politisch möglich sind.
Es gibt ja durchaus so Planspiele, dass Kurz gestürzt wird durch einen Misstrauensantrag, der vielleicht auch von den Grünen im Parlament unterstützt wird, und dass es dann eine Zeit lang ein freies Spiel der Kräfte gibt. Der niederösterreichische SPÖ-Chef hat gemeint, eine Vier-Parteien-Allianz eigentlich, wo auch die FPÖ mit dabei im Boot sein könnte für ein paar Monate. Vielleicht ist das für Sie vorstellbar?
Also ich bin der Meinung, es ist notwendig, gerade jetzt in der Krisensituation. Und wir haben ja neben der Gesundheitskrise schwerwiegende Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort, für den Arbeitsmarkt, für das Bildungssystem, für viele andere Lebensbereiche, ist politische Stabilität eine wichtige Grundvoraussetzung. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass in einer solchen herausfordernden Zeit instabile politische Verhältnisse hilfreich sind. Also es wird, wenn es wirklich eine vorgezogene Nationalratswahl geben sollte, was sich aber derzeit meiner Meinung nach eh nicht abzeichnet, dann wird es notwendig sein, stabile politische Verhältnisse wieder herbeizuführen. Aber wie gesagt, ich sehe dort derzeit keine Notwendigkeit, darüber zu spekulieren.
Wenn wir zu den Inhalten kommen, jetzt natürlich irgendwann mal endet die Pandemie, vielleicht auch irgendwie der politische Streit, der U-Ausschuss endet jedenfalls auch. Jetzt geht's auch darum, mal um die Sachpolitik wieder ins Auge zu gewinnen. Welche Vision haben Sie eigentlich für Wien? Ich weiß, das ist in so einem kurzen Interview jetzt ein bisschen schwierig auszubreiten, aber eine Zeit lang war es mit Rot-Grün, war klar, es wird der Autoverkehr zurückgedrängt, es werden überall Radwege gebaut, es muss alles grün werden. Sind Sie noch immer auf dieser Linie oder gibt es etwas, wo man sagt, okay, für das nächste Jahrzehnt ist für mich das oder das wichtig?
Naja, Maßnahmen gegen den Klimawandel, klimaschutzrelevante Maßnahmen, das liegt ja in der DNA der Stadt Wien und auch der SPÖ. Ich will nur daran erinnern, auch schon lange vor einer Regierungsbeteiligung der Grünen in Wien hat mein Amtsvorgänger Dr. Michael Häupl als Umweltstadtrat die Umweltmusterstadt Wien kreiert, mit Maßnahmen, die auch international große Anerkennung gefunden haben. Also von daher werden Klimaschutzmaßnahmen auch in Zukunft wichtig bleiben. Aber für mich wird in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren das Wichtigste sein, den Wirtschaftsstandort zu stärken, den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Und ich sehe ja in der jetzigen Krise vor allem zwei Gruppen, um die man sich besonders kümmern muss, nämlich zum einen junge Menschen, die den ersten Schritt in den Arbeitsmarkt setzen, zum Beispiel indem sie eine Lehrstelle suchen, und zum anderen ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, jene, die über 50 sind, die oft gut qualifiziert sind, aber aufgrund ihres Alters keine Möglichkeit haben, am Arbeitsmarkt zu realisieren. Und besonders auch über diese Generationsgrenzen hinweg, natürlich auch besonders Frauen, die hier jetzt gefordert sind, auch durch Homeschooling, Homeoffice, viele zusätzliche Belastungsbereiche. Und von daher haben wir für den Arbeitsmarkt viele, auch sehr umfassende Maßnahmen vorgesehen. Und ich möchte das auch verknüpfen mit anderen Herausforderungen, die es in unserer Stadt gibt, aber weit darüber hinaus auch in anderen Bundesländern. Das ist die Pflege. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema für die nächsten Jahre, weil wir wissen, wir brauchen tausende zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegebereich. Und wir verknüpfen das derzeit Unterstützung für arbeitsplatzsuchende Menschen Richtung Pflege und haben eine finanzielle Unterstützung vorgesehen, schon für die Ausbildungszeit, die für manche Menschen eine große Herausforderung darstellt, sich überhaupt für die Pflege zu entscheiden. Und werden schon während der Ausbildungszeit mit 400 Euro pro Monat zusätzlich zu den sonstigen Einkünften Menschen animieren, sich für den Pflegeberuf zu interessieren.
Das heißt, sehr viel Grün, sehr viel Sozial. Jetzt kommen Sie aus diesem Wohnbaubereich und Wien wächst ja stark. Es stehen in der ganzen Stadt Kräne herum, es wird sehr viel gebaut. Jetzt sind Sie ein historisch sehr gebildeter, sehr kulturell interessierter Mensch. Haben Sie nicht das Gefühl, dass manches in dieser Stadt ein bisschen wertiger und schöner gebaut werden könnte? Und dass man manches, es gibt ja diesen Spruch, diesen Werbespruch, vermehrt Schönes. Sollte der nicht manchmal auch für Wien angewandt werden, wenn man zum Beispiel die Brünnerstraße fährt oder die Laxenburger Straße fährt? Da gibt's schon noch relativ viel Luft nach oben, oder?
Ja, oft liegt die Schönheit im Auge des Betrachters. Und wenn man sich die Architekturdiskussion auch schon rund um die Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert ansieht und die Diskussionen zwischen Otto Wagner, Adolf Loos und vielen anderen Architekten dieser Zeit, dann merkt man ja, dass die Frage, was ist schön im Bereich Wohnen, ja sehr relativ ist.
Aber Sie wollen das Looshaus jetzt nicht mit dem Wiener Hauptbahnhof vergleichen. Wo ist das tolle Gebäude nach 1945? Wo man sagt, deswegen muss ich nach Wien fahren, wie so in Bilbao zum Beispiel. Wo gibt's es?
Ja, das kann ich Ihnen schon sagen, ganz breit in der Stadt, nämlich aus zwei Gründen heraus. Zum einen haben wir in Wien mit der sanften Stadterneuerung, die wir jetzt 4 Jahrzehnte durchführen, das gibt's in dieser Form nur in Wien, haben wir nicht nur Wohnhäuser saniert, sondern auch sehr viele sonstige wichtige Bauten, die für das Stadtbild wichtig sind. Die Stadt würde heute nicht so aussehen, wenn die Stadt Wien nicht bereit gewesen wäre, auch viele private Hauseigentümer finanziell zu unterstützen. Und wir haben manche Sanierungsmaßnahmen der Gründerzeithäuser die Hälfte bis 2/3 der Gesamtkosten als Stadt Wien saniert. Also, dass die Stadt heute so ausschaut, hängt damit zusammen, dass wir in der Stadt Wien immer der Meinung waren, wir kümmern uns auch um privates Eigentum und unterstützen das auch finanziell. Zum anderen kommen viele Menschen aus architektonischen Gründen zu uns nach Wien. Wir haben eigentlich im Tagestakt internationale Delegationen in Wien, die sich gewisse Repräsentationsbauten anschauen wollen, aber auch zum Beispiel Bauten der kommunalen Dienstleistungen. Also vor kurzem hat mir der Geschäftsführer der Spittelau, der Entsorgungsbetriebe, erzählt, es waren bis auf zwei Länder Delegationen aus allen Ländern der Welt schon dort, um sich das anzuschauen. Die zwei Länder waren Island und Nordkorea, sonst waren alle Länder schon vertreten.
Wegen der 100-Wasser-Architektur.
Ja, aber da geht es ja nicht nur um das Optische, das ist wichtig, die künstlerische Gestaltung. Es geht ja um die Funktionsweise, nämlich dass wir Ökologie verbinden mit Fernwärme und klimaschutzrelevanten Maßnahmen und das auch verbinden mit Architekturqualität. Und die Diskussion, und darum habe ich Adolf Loos angestoßen, nicht wegen dem Looshaus, sondern weil er die Diskussion darüber geführt hat, was bedeutet Wohnqualität in einem Gebäude? Ist es der Stuck an der Fassade oder ist es die Frage, ob die Menschen die Bassine am Gang haben oder überhaupt die einzige Waschmöglichkeit im Hof? Oder ist nicht die Ausgestaltung eines Wohnhauses für die Menschen noch relevanter? Darum sage ich, die Frage, was schön ist, gerade im Wohnbau, hängt ja oft mit der Wohnzufriedenheit zusammen.
Naja, aber wenn man jetzt die Gemeindebauten der 30er Jahre hernimmt, mit sehr viel grünen Innenflächen, da gibt es Vorzeigearchitektur im Wald, also aus diesen 30er bis 50er Jahren, jetzt wird jeder kleine Zentimeter eines Hinterhofs im Wald zugeknallt. Also muss man nicht auch wieder ein bisschen mehr schauen drauf, dass es da auch Kinder als Städten vorfinden oder mal, ich keine Ahnung, mal auf einen Baum klettern kann als Jugendlicher?
Ja, aber das sehe ich überhaupt nicht so. Da muss ich wirklich einen Einspruch bringen. Und ich würde mich freuen, wenn wir Gelegenheit hätten, gemeinsam Stadtentwicklungsgebiete und anzuschauen, auch unter dem Gesichtspunkt, wie kann man Wohnen mit Arbeit und Grünraum verbinden. Wenn man sich die Seestadt Aspern anschaut, bauen wir dort Wohnungen für 2000 Menschen, Arbeitsplätze für 2000 Menschen, das wird noch eine große Herausforderung, aber wir haben dort jetzt schon drei Parkanlagen errichtet, dort wo mal betoniertes Rollfeld war. Also unser Anspruch ist ja, dass wir mehr Grünraum schaffen und das ist uns auch gelungen.
Aber Sie bauen jetzt das ganze Donaufeld zum Beispiel zu. Natürlich, Wien ist eine grüne Stadt, dank des Wiener Waldes, was natürlich auch eine historische Entscheidung war, den nicht zuzubauen, wie Sie natürlich wissen.
Die wir auch bis heute durchgehalten haben und auch erweitert haben.
Aber jetzt, wenn man Donaufeld oder wenn man also das Steinhofgründe, also es ist schon im Moment eine Tendenz, alles
zuzubauen. Orientieren wir uns doch einmal an der Situation und an den Zahlen. Mhm. Wien hat mehr als die Hälfte der gesamten Grundfläche unverbaut. Das gilt nicht nur für den Wiener Wald, sondern für viele andere Bereiche, Donauinsel, Harz, politisch durchgekämpft, kann ich mich noch gut erinnern, Machfeldkanal, dort wo ich wohne, in Floridsdorf, dort ist ein dicht verbautes Gebiet erschlossen worden als Naherholungsgebiet für viele Menschen. Also wir haben ja viel Grünraum zusätzlich geschaffen. Wir haben sogar, obwohl wir mehr Wohnungen gebaut haben in den letzten Jahren, mehr Grünraum geschaffen, weil wir ehemalige Industrieflächen, Bahnhofsareale, Bundesheerkasernen für Wohnraum geschaffen haben, aber gleichzeitig Parkanlagen, zum Teil die größten Parkanlagen in Wien geschaffen haben, wie den Rudi-Bethner-Park am Gelände des früheren Nordbahnhofs, den Helmut-Zielk-Park im Sonnwendviertel. Dort sind große zusätzliche Grünräume entstanden. Und vielleicht zum Donaufeld und zu den landwirtschaftlichen Flächen, in welcher Millionenstadt sind 14% der gesamten Grundfläche landwirtschaftlich genutzt?
Aber jetzt nicht weniger jetzt?
Naja, immerhin noch 14%. In welcher Großstadt gibt's das? Und wir haben nicht nur einen nennenswerten Weinbau, einen nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ sehr guten, mit Naherholungsgebieten in Weinbergen, sondern wir könnten uns bei manchen Gemüsesorten fast autark versorgen. Wir produzieren 260% des Bedarfs an Gurken der Wiener Bevölkerung auf den Grundflächen der Stadt Wien. In welcher Millionenstadt gibt's das? Und wir produzieren in Wien biologischen Honig. Warum erwähne ich das? Weil das ist ein Zeichen dafür, dass die Qualität des Biogemüses so hoch ist und der gesamten Situation in Wien, dass die Bienen bei uns biologischen Honig herstellen können und die Situation für die Bienen attraktiver ist als in der Landwirtschaft in anderen Bundesländern. Im Übrigen produzieren wir gemeinsam mit einem zweiten Bundesland prozentuell den höchsten Anteil an Biogemüse. Also von daher denke ich, sind wir nach wie vor nicht nur eine grüne Stadt, nämlich vergleichbar mit Prag und Berlin und dann mit keiner anderen Großstadt in Europa, sondern bauen den sogar schrittweise aus.
Welche großen Projekte plant man, die Ihnen wichtig sind?
Es ist wichtig, dass wir den Wirtschaftsstandort stabilisieren. Wir werden 2 Milliarden Euro pro Jahr vorsehen für Investitionen und zusätzlich 600 Millionen für konkrete zusätzliche Projekte. Dazu gehört, dass wir einen internationalen Busterminal errichten wollen in Wien, der vorsieht, dass wir den Tourismus in der Stadt auch befördern. Wir haben derzeit 3 Standorte, die aber mittlerweile sehr unattraktiv geworden sind. Und dieser internationale Busterminal soll insbesondere auch Großstädte in Europa verbinden mit Wien und den Tourismus auch in unserer Stadt beleben. Ein anderes großes Projekt, das wir vorhaben, ist eine Mehrzweckhalle für verschiedene Sporteinrichtungen. Da werden wir den Startschuss jetzt in den nächsten Tagen geben.
Wo wird die stattfinden?
Im Prater, dort wo jetzt das Dusika-Stadion steht und wo wir unterschiedlichen Sportarten die Möglichkeit geben wollen, in einem ökologisch ganz spannenden Gebäude ihren Sportaktivitäten nachzugehen.
Und die Markthalle? Die Markthalle ist ja auch noch im Gespräch, oder ist das nicht das große Projekt für Sie?
Das ist ein interessantes Projekt, über das noch intensiv diskutiert wird, ist aber jetzt vom Investitionsvolumen nicht vergleichbar, zum Beispiel auch mit der Veranstaltungshalle, die wir in St. Marx vorsehen. Das soll vor allem eine Mehrzweckhalle sein, die 20.000 Besucherinnen und Besuchern Gelegenheit geben soll, internationale Kultur- und Sportveranstaltungen zu besuchen. Auch das für die Wiener Bevölkerung, aber auch für Menschen, die als Touristen zu uns in die Stadt kommen.
Aber war es nicht ein Fehler, dass man das St. Marx, das ja ein sehr interessantes Entwicklungsgelände ist, noch dazu historisch auch interessante Nutzbauten hat, dass man da die U-Bahn damals nicht ein Kurviertel dorthin gemacht hat?
Ja, wir bauen ja jetzt die U-Bahn aus. Und es gibt natürlich immer verschiedene Überlegungen, wie man eine U-Bahn-Linie verlegen kann. Es ist immer die Notwendigkeit vor allem, dass man große Entwicklungsgebiete mit anbindet. Das war ja bei St. Marx zum Zeitpunkt des U-Bahn-Ausbaus noch nicht in dem Ausmaß gegeben. Wir haben die U-Bahn verlängert in die Seestadt-Aspern. Das ist auch kritisiert worden, weil wir haben die U-Bahn eröffnet, da hat es noch keine einzige Wohnung damals gegeben.
Aber St. Marx auch machen können.
Aber es war eine völlig richtige Entscheidung, weil wir dort das größte Stadtentwicklungsgebiet von Wien realisieren und weil das auch für die Besiedlungspolitik ganz wichtig war. Bei St. Marx war ja die Erwartung, dass wir mit einem großen Medienkonzern dort gemeinsam kooperativ eine Entwicklung vornehmen. Das hat sich dann offensichtlich auch aus politischen Gründen zerschlagen und von daher sind andere Überlegungen da notwendig gewesen und von daher glaube ich, dass es gut ist, dass wir diese Veranstaltungshalle im Zentrum, ziemlich im Zentrum der Stadt errichten. Es gibt Anbindungen und auch nicht übertrieben lange Wege zum nächsten U-Bahn-Station und von daher, glaube ich, wird das gut erschlossen sein. Wir sehen ja mit dem Globe vom von mir sehr geschätzten Kabarettisten Varane, dass das sehr gut angenommen wird, der Standort, und ich bin überzeugt, das wird auch für die Veranstaltungshalle gelten.
Eine Frage habe ich noch. Ich habe einmal in Singapur einen österreichischen Hoteldirektor getroffen, der gesagt hat, das Einzige, weswegen man als Tourist nach Wien kommt, ist das quasi historische Wien der Monarchie. Stellt doch bitte die City unter einen Glassturz und ändert dort nichts mehr und macht aus der City ein Museum. Ist das jemals eine Idee oder eine diskussionswürdige Idee für Sie?
Ja, wie gesagt, wir haben viel Geld der Stadt eingesetzt, damit wir die Gründerzeitbauten in der Innenstadt erhalten.
Also die Entscheidung war ja sehr stark abgerissen worden wegen dem Mietgesetz.
Nein, sehe ich gar nicht so. Ich kenne keine andere europäische Großstadt mit einem so hohen Anteil an Gründerzeithäusern. Und das hängt damit zusammen, wenn man das jetzt mit bundesdeutschen Städten vergleicht, dass wir eben nicht abgerissen haben. Natürlich gibt es immer wieder einzelne Wohnhäuser, die aus technischen Gründen nicht erhaltenswürdig sind. Denn man braucht ja nicht glauben, dass jetzt Gründerzeit automatisch eine Phase war, wo nur teuer und wertvoll gebaut worden ist. Und es wird immer wieder notwendig sein, auch historische Gebäude, wenn sie nicht aus Denkmalschutzgründen sanierungsbedürftig sind, abträgt. Aber das ist in einem sehr geringen Ausmaß in Wien passiert, gerade in der Innenstadt. Da ist um jedes einzelne Gebäude lange gerungen worden. Und der Umstand, dass über ein einzelnes Wohnhaus monatelang diskutiert wird, zeigt ja, dass es einen...
Ist ein Heumarkt oder ein anderes Projekt?
Naja, es gibt immer wieder ein einzelnes, also ich kann mich erinnern, am Bauernmarkt beispielsweise war es eine Diskussion auch bei anderen Gelegenheiten, aber das zeigt ja, dass jedes einzelne Wohnhaus in Diskussion steht, wenn es abgerissen wird. Also es hat auch so einen Fall im dritten Bezirk gegeben. Also von daher, glaube ich, ist es ein Zeichen, dass wir sehr viel erhalten haben, dass es nicht in allen Fällen 100% gelungen ist, ist richtig, hängt aber natürlich auch mit Eigentümerstruktur zusammen und dass viele private Eigentümer ein Interesse haben, die historische Bausubstanz zu halten, aber es gibt auch Einzelne, die das nicht tun.
Aber der Glassturz ist kein...
Ja, ich glaube schon, dass wir diesen Glassturz ziemlich gesetzt haben, auch mit dem Weltkulturerbe. Und dass das überhaupt als Weltkulturerbe von der UNESCO beschlossen worden ist, hängt ja damit zusammen, dass wir über Jahrzehnte viel Geld investiert haben, um das zu erhalten. Und das ist ja auch so. Darum kommen ja auch viele Menschen, wie Sie richtig sagen.
In welches Lokal sind Sie eigentlich als erstes gegangen nach der Öffnung?
Ja, gemeinsam mit dem Präsidenten Walter Ruck waren wir im Café Fraunhuber. Das ist das älteste noch bestehende Wiener Kaffeehaus. Und da haben wir gleich den ersten Öffnungsschritt in der Früh begangen, gemeinsam.
Aber der Gespritzte, wie bei Michael Häupl, ist jetzt, glaube ich, nicht der Lieblingsgetränk. Gibt es ein Lieblingsgetränk?
Nein, nicht um 9 Uhr in der Früh. Also da unterscheide ich mich sicher. Also wir waren um 9 Uhr, haben wir gleich die Öffnung begangen,
der Präsident. Gibt es ein Lieblingsgetränk? Weil das war ja so eng verbunden, der Gespritzte mit dem Häupl. Womit verbindet man Sie eigentlich?
Ja, ich trinke gern eine Wiener Melange, weil das ist ein schönes Zeichen auch für unsere Stadt, denn die Mischung macht's aus, gerade in einer Stadt wie Wien.
Ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Und Ihnen danke ich fürs Zuhören.
Das war eine Spezialfolge des Daily Podcast mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Die Fragen gestellt hat Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Ferstl und falls ihr jetzt Lust bekommen habt auf noch mehr Podcasts aus dem Hause Kurier, dann kann ich euch die aktuelle Folge des Alles außer Corona Podcasts ans Herz legen mit den Kabarettisten Michael Niewarani, Klaus Eckel und Omar Sasa. Oder unseren Dunkle Spuren Podcast. Oder unsere Fakebusters. Aber stöbert euch doch am besten selber durch unser Repertoire. Zu finden auf kurier.at/podcasts, Apple Podcasts, Fio oder Spotify. Viel Spaß! Mhm.